HR Info. Kultur.
Mit Dagmar Fulle und Märchen mal anders. Das ist Musik, die auch in diesem Jahr wieder viele durch die Adventszeit begleiten wird. Musik aus dem Ballett Dornröschen und aus den Opern Hänsel und Gretel und La Cenerentola, Aschenputtel. Märchen sollten zu jeder Kindheit gehören und Märchen gehören unbedingt zu Hessen. Schließlich waren hier Jakob und Wilhelm Grimm zu Hause. Zwei einander Zeit ihres Lebens sehr eng verbundene Brüder.
Es war einmal in Hanau anno 1786. Da erblickte der kleine Wilhelm das Licht der Welt. So oder so ähnlich könnte die Lebensgeschichte beginnen, wenn sie Wilhelm Grimm selbst geschrieben hätte. Der kleine Wilhelm lebte mit seinem Bruder Jakob, drei weiteren Brüdern und seinen Eltern in einer Wohnung am Exerzierplatz, dem heutigen Freiheitsplatz mit der Fußgängerzone. Das Wohnhaus der Grimms steht schon lange nicht mehr. Es fiel dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer. Wie es aussah, weiß man nicht. Abbildungen oder Zeichnungen gibt es keine. Wilhelms jüngerer Bruder Ludwig Emil beschrieb die Kindheit in Hanau als Idylle, weiß Eckhard Meise vom Hanauer Geschichtsverein.
Da gab es im Garten so einen kleinen Apfelbaum und dann gab es hier ja auch in Hanau Verwandtschaft und da haben sie sich gern bei denen aufgehalten. Also wenn man den Schilderungen des Ludwig Emil Grimm glauben darf, hatten sie hier in Hanau durchaus eine besondere Kindheit.
Als Wilhelm Grimm 5 Jahre alt war, zog die Familie nach Steinau. Das dortige Wohnhaus gibt es noch und dort ist heute ein Museum. Hier verbrachte Wilhelm seine Jugend. Sein Bett teilte er sich mit Bruder Jakob. Die Verbindung der beiden war enger als die zu den anderen Geschwistern. Und sie wurde noch enger, als die beiden Steinau verließen. In Kassel besuchten sie das Gymnasium, anschließend studierten sie in Marburg. Während Jakob als Jurist arbeitete, konnte Wilhelm wegen Krankheiten zunächst keiner festen Arbeit nachgehen. Stattdessen widmete er sich der deutschen Sprache und der Literatur. 1806 begann er, mit Jakob Märchen zu sammeln. Nach dem Tod der Mutter 1808 kümmerte sich Jakob um seinen Bruder Wilhelm.
Sie haben sicherlich nicht immer aufeinander gesessen, aber es war eigentlich immer ein sehr enges gemeinsames Leben und dadurch natürlich auch ein unglaublich fruchtbarer Austausch zwischen den beiden.
Sagt Burkhard Kling, Leiter des Grimm-Museums in Steinau. Trotz der guten Zusammenarbeit, die erste Auflage der Kinder- und Hausmärchen war ein Flop. Wilhelm übernahm die Redaktion, änderte die eher wissenschaftlichen Texte in die heute so bekannte Märchensprache. Und er entwickelte die berühmten Formulierungen »Es war einmal« und »Wenn sie nicht gestorben sind«.
Und das ist natürlich das, was man auf jeden Fall als eine ganz große, genuine Leistung von Wilhelm Grimm sehen muss. Denn ob die Märchen ohne diese besondere Sprache, die Popularität, ich möchte nicht sagen die Bedeutung, die Popularität, die sie bis heute haben, erreicht haben, das würde ich doch sehr bezweifeln.
Der Rest ist Geschichte. Die Märchen der Brüder Grimm wurden weltbekannt. Wilhelm heiratete 1825 seine Jugendfreundin Dorothea, bekam mit ihr 3 Kinder. Wilhelm und Jakob blieben trotzdem unzertrennlich. Sie alle wohnten unter einem Dach. Wilhelms Kinder nannten Jakob A-Papa, was so viel heißt wie auch der Papa. Und auch Dorothea sprach von ihren 2 Männern. Als Wilhelm 1859 in Berlin starb, schrieb Bruder Jakob: »Gestern ist Wilhelm, die Hälfte von mir, gestorben.«
Heiko Schneider mit einer kurzen Geschichte über Wilhelm Grimm und seinen Bruder Jakob. Wir haben es gehört, es war Wilhelm, der den Märchen die für sie so typische Sprache gegeben hat und der auch die legendären Wendungen erfunden hat. Es war einmal und Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. In den Grimmschen Märchen aber wird tatsächlich ausgesprochen viel gestorben. Hänsel und Gretel verbrennen die böse Hexe im Backofen. Schneewittchens mordlustige und eitle Stiefmutter muss sich in glühenden Schuhen zu Tode tanzen. Die falsche Prinzessin in Die Gänsemagd wird in einem mit Nägeln beschlagenen Fass zu Tode geschleift. Und klar, die Wölfe bei Rotkäppchen und bei den sieben Geißlein werden mit Steinen im Bauch ertränkt. Vielleicht also ist es durchaus naheliegend, die beiden Genres Märchen und Krimi zu verbinden. Und genau das macht eine märchenhafte Hörspiel-Krimiserie des Hessischen Rundfunks unter der Überschrift Märchen und Verbrechen, die Brüder Grimm, Kriminalakte 1 bis 10. Geschrieben auch von Geschwistern, von Leonhard und Viviane Koppelmann. Sie sagt, bei so viel räuberischer Erpressung, Freiheitsberaubung oder Entführung in den Märchen war der nächste Schritt eigentlich ganz einfach.
Die Idee, die Brüder Grimm nicht nur als Märchensammler und Schöpfer des Wortschatzes zu behalten, sondern aus ihnen Kriminalisten zu machen, war gar nicht so weit dann mehr, weil die Grundlagen der Märchen mit all ihren kriminalistischen Geschehnissen in Krimifälle umzuwandeln, das war dann nicht mehr so weit hergeholt für uns.
Viele der Hörspiele erinnern ja schon im Titel an Grimmsche Märchen. Da haben wir Der Wolf oder das Geiseldrama von Fritzlar, den Wolf und die sieben Geißlein. Oder Eingesperrt, die Försterkinder, da denken wir natürlich an Hänsel und Gretel. Oder auch Vermisst, wo ist Schneewittchen? Da taucht jetzt ein Riese auf auch und ein Glasmacher. Und da sind aus den sieben Zwergen plötzlich sieben ja eher finstere Gesellen geworden mit Brandnarben und Schnittwunden. Und dann gibt's auch gleich eine Prügelei. Also ist doch schon alles sehr anders, als wir es kennen.
Das ist die künstlerische Freiheit, die wir uns beibehalten haben. Auch deshalb, weil es natürlich eine etwas komplexere Erzählstruktur haben sollte als jetzt das einfache Märchen. Aber hier und da scheinen die Grundlagen noch durch, sodass der Hörer sich selbst ein Bild machen kann. Ah, was haben sie denn aus dem Märchen gemacht?
Und vor welchem geschichtlichen Hintergrund spielt die Serie?
Also historisch ist das Ganze ungefähr zwischen 1808 und 1810 angelegt. Die Brüder Grimm waren, das ist historisch tatsächlich richtig, zu dem Zeitpunkt Bibliothekare am Hofe Jerome Bonapartes. Das ist im Westfälischen Königreich gewesen. Also man muss dran denken, Napoleon hat ja Europa besetzt und das Westfälische Königreich war eben ein künstlich errichtetes Königreich. Und in dem arbeiteten die beiden eben am Hof als Bibliothekare. Und genau da haben wir sie auch angesetzt. Und da fängt die Geschichte an.
Sie haben diese einzelnen Fälle zusammen mit Ihrem Bruder geschrieben. Wie macht man das, wenn man gemeinsam arbeitet? Also wie sind Sie da vorgegangen?
Na, also der eine hat sich gesagt, ach, ich habe einen Zugang zu meinetwegen Schneewittchen und hat dann einen Vorschlag gemacht, hat das runtergeschrieben und dann ist es an die andere Partei gegangen und dann wurde munter drüber gearbeitet. Und letzten Endes war dann das fertige Manuskript das Ergebnis.
Haben Sie sich auch mal gestritten, auch mal gekämpft drum?
Eigentlich gar nicht. Also wir sind uns dann doch sehr nah. Wahrscheinlich ist das eben das Geschwisterliche, weil man sich so gut kennt, weiß man genau, wie man so tickt. Und Streit gab es gar nicht. Eher Ergänzung, würde ich sagen. Also, wie wär's denn noch mit der Idee? Ach super, lass uns das noch einbauen. Eher in die Richtung gedacht, ja.
Und alle Geschichten, die Brüder Grimm kommen ja aus Hessen, Hanau, Kassel. Alle Geschichten spielen auch in Hessen?
Ganz genau. Also wir haben zwar Besucher aus Österreich dabei und natürlich Franzosen und auch Briten haben einen Auftritt, aber es spielt im Hessen. Also das war uns auch wichtig. Schließlich ist das die Wirkungsstätte der Grimms.
Sie haben schon viele Hörspiele konzipiert und geschrieben, unter anderem auch eine Neuauflage von Geschichten um Sherlock Holmes. Haben Sie so eine besondere Liebe auch zu Kriminalgeschichten?
Lustigerweise habe ich früher immer gedacht, dass ich überhaupt gar keine Krimi-Autorin bin. Aber es ist dann eben genau das, was man ausschließt, was man besonders gut kann. Und so hat sich das ergeben. Und mittlerweile fühle ich mich da sehr gut aufgehoben, weil dieses Knifflige und diesen Logikkatalog für sich selber zu erarbeiten, das ist es, was mir großen Spaß bereitet. Und da kann ich mich bei Kriminalgeschichten natürlich austoben.
Ganz interessant finde ich, Sie sind ausgebildete Drehbuchautorin. Das heißt, Sie kennen also das Arbeiten mit Bildern. Aber was macht für Sie so den besonderen Reiz des Hörspiels aus? Warum machen Sie jetzt genau das?
Also ich habe mal mit Hörspiel tatsächlich angefangen, bevor ich an die Filmhochschule gegangen bin. Und für mich ist es die perfekte Ergänzung gewesen. Weil beim Hörspiel hat man das Hinhören gelernt und die Liebe zum Wort. Und beim Film lernt man plastisch zu denken, also szenische Auflösungen eben so rasant und so kurzweilig zu gestalten. Und ich versuche das in den Hörspielen zu vereinen und zu transportieren. Und da haben wir dann ja auch die ein oder andere Actionszene in den Hörspielen drin.
Aber in einer Welt der Bilder und ihrer schnellen Verfügbarkeit, die wir heute haben, wie attraktiv ist das Hörspiel? Wie attraktiv kann es noch sein?
Ich finde das Hörspiel sehr attraktiv, weil ich einen wunderbaren Komplizen beim Hörspiel habe, die Fantasie des Hörers. Und das ist etwas, was eine große Freude ist. Beim Film ist der Zuschauer ja letzten Endes nur noch ein passiver Partizipant. Und beim Hörspiel kann die Fantasie eben mitgestalten. Und das ist etwas, was ich toll finde.
Jetzt also diese neue Serie Märchen und Verbrechen mit Krimis rund um die Märchen der Brüder Grimm. Warum müssen wir es unbedingt hören?
Weil es spannend ist, unterhaltsam ist, weil wir wundervolle Charaktere erleben werden, fantastische Schauspieler, Musik, viel Action und ich hoffe auch, dass ein oder andere schmunzeln.
Sagt Viviane Koppelmann, zusammen mit ihrem Bruder Leonhard, Autorin und Regisseurin der Hörspielserie Märchen und Verbrechen, die Brüder Grimm, Kriminalakte 1 bis 10. Unter anderem mit Mechthild Großmann, Vanja Moos und Michael Rotschopf. HR2 Kultur sendet alle Folgen vom 3. bis zum 14. Dezember, jeweils einmal vormittags und einmal nachmittags. Und die Podcasts sind schon ab dem 29. November verfügbar auf hr2.de. Aus dem Alten etwas Neues machen, so wie es diese Hörspielserie tut, das ist auch immer ein Wagnis. Egal, ob es nun darum geht, das Kriminalistische im Märchen zu entdecken oder vielleicht um eine Neuverfilmung eines bekannten Romans oder auch beispielsweise in der Architektur. Wenn Zerstörtes neu aufgebaut wird, dann liefert das immer Diskussionsstoff. Das war bei der Dresdner Frauenkirche zum Beispiel der Fall und es ist auch der Fall bei der Frankfurter Altstadt. Die neue Altstadt steht, aber die Debatte geht weiter. Unter anderem in der Ausstellung, die Alexander Klar empfiehlt, der Leiter des Museums Wiesbaden.
HR Info. Kulturtipp.
Ich empfehle den Hörern eine Ausstellung, die im Deutschen Architekturmuseum läuft. Es ist ja eine heiße Diskussion entbrannt um die neue alte Altstadt Frankfurts und diese Ausstellung widmet sich dem Thema, die immer neue Altstadt bauen zwischen Dom und Römer seit 1900. Und was mich natürlich fasziniert, ist diese Frage, die alle Kritiker wie Liebhaber umtreibt, kann man eine bereits zerstörte Altstadt wieder aufbauen. Man baut ja im Endeffekt das Bild einer Stadt auf. Das heißt, der Anspruch an die Altstadt war ja tatsächlich auch nur, dass man eine neue Variation oder eine Deutung der Geschichte aufbaut. Das heißt, jeder, der diese Altstadt betritt, betritt im Endeffekt eine kleine Selbstlüge. Und diese Ausstellung widmet sich dieser Selbstlüge, indem sie relativ sachlich ausbreitet, wie es zu den Entscheidungen kam, die dann seit 1900 die Altstadt geprägt haben. Es war eine ganz klare Entscheidung, diese Altstadt so aufzubauen, dass sie so tut, als ob sie eine Altstadt sei, wissend, dass sie das nicht ist. Darunter ist ja ein Riesenparkhaus. Die Ausstellung ist ja sehr sachlich, referiert sie, was da ist und jeder kann sich seine eigene Meinung bilden. Das ist sehr wohltuend, weil halt eben nicht souffliert wird, was man glauben soll, sondern jeder Mensch kann sich der Frage widmen, möchte ich gerne eine sehr hübsche, altaussehende Altstadt oder möchte ich gerne, dass, wenn zu meiner Zeit gebaut wird, etwas gebaut wird, wie meine Zeit ist.
Der hr-info-Kulturtipp von Alexander Klar, dem Leiter des Museums Wiesbaden. Er empfiehlt die Ausstellung Die immer neue Altstadt, Bauen zwischen Dom und Römer seit 1900. Im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt noch zu sehen bis zum 12. Mai 2019. Auf der Berlinale, dem alljährlichen großen deutschen Filmfestival, gibt's zwar Filme aus vielen Ländern der Welt, Filme aus Lateinamerika aber sind eher selten. Noch seltener kommt es vor, dass ein Film aus Paraguay einen silbernen Bären gewinnt. Dieses Jahr aber ist genau das passiert. Schauspielerin Anna Brunn hat ihn verliehen bekommen für ihre Rolle in dem Debütfilm Die Erbinnen. Der lief in Berlin im Wettbewerb und kommt jetzt in unsere Kinos.
HR Info, der Filmcheck.
mit Jan Tussing.
Wir Mädels haben ein bisschen gesammelt, nur die engsten Freundinnen.
Cela und Chiquita leben seit Jahrzehnten in einer alten Villa, eingespielt zusammen wie Schwestern, so dass Außenstehende gar nicht merken, dass die beiden Frauen ein Paar sind. Beide gehören zur Oberschicht Paraguays und sind schon längst im Rentenalter. Cela verbringt die Tage vor ihrer Staffelei und malt, und Chiquita kümmert sich um den ganzen Rest. Also Einkäufe, Dienstpersonal, das Auto und das Sozialleben. Die Frauen leben in einem herrschaftlichen Haus, über ihre Verhältnisse, und Chiquita verkauft teure Erbstücke, um ihr Niveau zu sichern.
Gläser sind echtes Kristall. Warum sie das alles verkaufen?
Cela bekommt von all dem kaum was mit, bis Chiquita eines Tages abgeholt wird und ins Gefängnis soll, wegen Überschuldung. Von nun an muss Cela alleine für sich sorgen, und das fordert sie sehr heraus.
Die Schauspieler.
Die paraguayanische Schauspielerin Anna Brunn ist bisher völlig unbekannt. Das liegt daran, dass sie im Theater ausschließlich unter dem Namen Patricia Abente aufgetreten ist. Erst für ihr Filmdebüt Die Erbinnen hat sie sich entschieden, einen Künstlernamen zu wählen. Ihr ist gelungen, was nur wenigen Menschen gelingt, die Schauspielerei nebenberuflich betreiben. Sie wurde mit dem Silbernen Bär als beste Darstellerin ausgezeichnet. Ein Preis, den sie verdient hat, denn sie verkörpert mit faszinierender Intensität die Endsechzigerin Cela. Brunn überzeugt als eine unsichere, introvertierte Dame, die mit der Schnelligkeit der heutigen Welt nicht umgehen kann. Wir schauen ihr dabei zu, wie sie sich immer mehr ihrer selbst bewusst wird. Ein Prozess, der sehr langsam passiert. Insgesamt hat der Film Die Erbinnen ein tolles, überzeugendes Ensemble.
Der Regisseur.
Es ist der Debütfilm von Marcello Martinessi, einem relativ jungen und unerfahrenen Regisseur, der seine Filmschule in London gemacht hat. Der Paraguayaner zeichnet ein Bild einer sehr abgehobenen, weltfremden, fast schon verstaubten Oberschicht seines Landes. Diese scheint in ihrer gesellschaftlichen Situation ebenso gefangen wie die Figuren, die der Regisseur beschreibt. Die soziale Umgebung der beiden Frauen ist ebenfalls verschlafen, verstaubt, dunkel und bedrückend. Dabei zeigt Martinessi so gut wie keine männlichen Charaktere. Das fällt auf. Männer sind hier nur Gefängniswärter, Bodyguards oder windige Liebhaber. Martinessi erzeugt nicht zuletzt, dank seiner besonderen Kameraführung, visuell eine klaustrophobische Stimmung, die sich öffnet, je mehr sich seine Frauenfigur aus dem Leben befreit.
Sehenswert?
Die Erbinnen ist eine leise, aber intensive Charakterstudie zweier Frauen, die sich lange in einer privilegierten Oberschicht befanden und nun aber erkennen, dass sie dem wahren Leben nicht mehr gewachsen sind. Regisseur Martinessi zeichnet damit auch ein kritisches Gesellschaftsbild des heutigen Paraguay, und er erzählt mit unbekannten Schauspielerinnen eine intelligente, ausgewogene und emotional einfühlsame Geschichte. Wer sich Zeit nimmt, dem langsamen, leisen Film zu folgen, wird mit einer berührenden, einfühlsamen Charakterstudie belohnt.
HR-Info, der Filmcheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Jan Tussing über den Film Die Erbinnen von Marcello Martinessi. Diese Woche neu im Lichtspielhaus ihres Vertrauens. Wer in New York ins Kino geht oder auch ins Theater oder in einen Club, der geht entweder zu Fuß oder zahlt für einen Parkplatz schon mal $20 bis $30 pro halbe Stunde oder nimmt die U-Bahn. Take the A-Train, der Legende nach, geschrieben von Billy Strayhorn als Geschenk für Duke Ellington, nachdem der ihm seine Adresse in New York gegeben und ihm geraten hatte, die U-Bahn-Linie A in Richtung Harlem zu nehmen, eben den A-Train. Den gibt's noch immer, aber er ist wie die gesamte New Yorker U-Bahn an vielen Stellen verdreckt und veraltet. Diesem negativen Bild wollen zwei Studenten entgegentreten, ein anonymes Paar. Die zwei betrachten die U-Bahn als eine Art riesiges Museum und haben an besonders schlimmen Stellen museumsähnliche Hinweisschilder aufgehängt. Da heißt es zum Beispiel mit Blick auf die Mäuse- und Rattenplage: John Steinbeck zitierend, von Mäusen und Menschen. Material, Schädlinge, Insekten, Stahl, Eisen, Abfall und Urin.
Wenn es Ratten in einen U-Bahn-Wagen hineinschaffen, dann wird es selbst New Yorkern zu viel. Dabei sind die einiges gewöhnt. Ein über 100 Jahre altes Streckennetz, unpünktliche Züge, dreckige Stationen und eine vielfach überholte Technik. Andy Byford, New Yorks noch relativ neuer Chef der Verkehrsbehörde MTA, verspricht Abhilfe. Irgendwann jedenfalls. Denn Reformen für die 1,7 Milliarden Kunden pro Jahr und die 472 U-Bahn-Stationen seien nicht schnell, nicht billig und nicht einfach.
It will not be quick, it will not be cheap and it certainly won't be easy.
Wenn schon die U-Bahn so bald nicht besser wird, dann lässt sich vielleicht wenigstens an dem Blick darauf was ändern. Das zumindest ist die Idee von zwei New Yorker Kunststudenten. Um die Schönheit im Verfall zu entdecken, haben sie in Stationen Schilder aufgehängt. Ganz ähnlich denen, die im Museum neben Gemälden hängen.
Menschen machen Fotos davon. Sie lachen, sie zeigen sie anderen Leuten. Wir freuen uns darüber, dass sie auf dem Weg zur Arbeit lachen können. Hoffentlich wird sich damit auch ihre negative Wahrnehmung der U-Bahn ändern. Das ist der Hauptgrund, warum wir dieses Projekt machen.
So sagt einer der beiden anonym bleibenden Studenten im schriftlichen Interview mit dem ARD-Studio New York. Die Schilder kann man sich auch vorlesen lassen, zum Beispiel neben einer Treppe in der Bedford Station. Aufzug, Rolltreppe, Fehlanzeige.
Hi. I am a curator of MTA Museum.
Hallo, ich bin ein Kurator des MTA Museums. Dieses Kunstwerk heißt Stairway to Heaven. Materialien, Zement, Farbe, Schweiß und Tränen. Wir glauben, es wurde 1904 in New York geschaffen. Zur Jahrhundertwende hat die MTA diese analogen Kletterstrukturen eingebaut für all die New Yorker, die kein Fitnessstudio oder keinen Personal Trainer haben.
Thank you for coming to MTA Museum.
Das sogenannte MTA-Museum hat auch eine Seite auf Instagram, an 365 Tagen geöffnet, rund um die Uhr, so heißt es da, süffisant, so wie die New Yorker U-Bahn eben. Dass es in einer historischen U-Bahn-Station auch noch ein echtes Transitmuseum in New York gibt, macht die ganze Aktion nur noch besser.
Dieses Wochenende werden wir neue Schilder in der Station an der 57. Straße aufhängen. Und wir werden noch bis zum Jahresende an diesem Projekt weiterarbeiten.
Die Museumsbeschriftung unter Tage, wie das Stairway to Heaven-Schild in der Bedford-Station, verschwindet allerdings schnell wieder. Man fühle sich durch die Parodie zwar geschmeichelt, so Sprecher Shams Tarek schriftlich, aber das Ganze sei ja nun mal nicht genehmigt. Gerade das spielerisch Subversive an der Aktion aber spricht manchen New Yorker besonders an. In New York sind so viele Menschen und da gehört Schmutz nun mal auch dazu, so ist das eben. Und jetzt sehen die Leute nicht nur den Schmutz und den Dreck, sondern sehen auch die Kultur New Yorks, machen Fotos. So ändert sich das Ganze.
Die Schönheit des Verfalls. Studenten verwandeln die New Yorker U-Bahn in ein eigenwilliges Museum. Aus New York unser Korrespondent Kai Clement. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Dagmar Fulle.